SRF 3.
Frankreich befindet sich im Krieg, so zumindest formuliert es Präsident François Hollande.
C'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées.
Was meint Hollande mit Krieg und geeigneten Massnahmen? Beschließt die NATO womöglich den Bündnisfall? Verändern die Terroranschläge von Paris die westliche Syrien-Politik? In dieser Sendung suchen wir Antworten. Und dann bringen wir auch den aktuellen Kenntnisstand und schauen nach Paris, wo viele Menschen wie diese junge Mutter Blut spenden für die Opfer.
C'est l'horreur et la peur de l'avenir.
Horror sei es und Angst vor der Zukunft habe sie. In diesem Info 3 Spezial hören wir weitere Stimmen von ganz normalen Menschen in Paris, wo nichts mehr normal ist. Und im Studio heute Abend ist Isabel Meissen. Es war kein Albtraum, was sich heute Nacht in Paris abgespielt hat, denn daraus wären die Franzosen ja wenigstens erwacht. Aber die Terrorwelle ist real. Fast 130 Tote zählen wir zur Stunde und es gibt 300 Verletzte, von denen es vielleicht nicht alle schaffen werden. Präsident François Hollande hat den nationalen Notstand ausgerufen, zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg. Brigitte Zink hat die neuesten Informationen zusammengetragen.
Die Videobotschaft der Terrormiliz Islamischer Staat ist zwar noch nicht verifiziert, aber Frankreichs Präsident François Hollande hatte den IS bereits am Morgen für die Anschläge verantwortlich gemacht. Am Nachmittag hieß es dann aus Polizeikreisen, einer der Attentäter sei französischer Staatsangehöriger und den Behörden für seine Beziehungen zur IS-Terrororganisation bekannt gewesen. In der Nähe eines anderen getöteten Terroristen sei ein syrischer Pass gefunden worden. Laut der französischen Staatsanwaltschaft wurden 8 Angreifer bei den Anschlägen von letzter Nacht getötet. 7 hätten sich selber in die Luft gesprengt, einer sei von der Polizei erschossen worden. Unklar ist, ob es weitere Täter und Helfershelfer gibt, die auf der Flucht sind. In Paris bleiben Museen, Schwimmbäder oder Bibliotheken geschlossen. Auch der Eiffelturm ist nach den Terroranschlägen bis auf Weiteres für Besucher gesperrt. In der Stadt patrouillieren Polizisten und Soldaten, einzelne Straßen- und Metroabschnitte sind gesperrt. Frankreich will der Opfer der Anschläge am Montagmittag mit einer Schweigeminute gedenken und die Flaggen sollen auf Halbmast gesetzt werden. Präsident Hollande hatte bereits zuvor eine 3-tägige Staatstrauer ausgerufen. Ungeachtet der Anschlagsserie will die französische Regierung den im Dezember geplanten Pariser Weltklimagipfel weder verschieben noch absagen. Eine derartige Reaktion werde in keinster Weise erwogen, sagte ein ranghoher Diplomat. Die Attentäter hatten gestern Nacht in der französischen Hauptstadt gleichzeitig an 6 verschiedenen Orten Anschläge durchgeführt. Die meisten Opfer gab es bei einem Massaker an einem Rockkonzert, wo die Terroristen wahllos in die Menge schossen.
Brigitte Zink hat berichtet. Präsident François Hollande war sichtlich betroffen, als er sich heute an sein Volk gewandt hat. Aber neben emotionalen hat er auch martialische Aussagen gemacht. Diese Anschläge seien ein kriegerischer Akt. Und auch die französischen Medien greifen auf eine Kriegsrhetorik zurück. Frage an Frankreich-Korrespondent Charles Lieper. Ist diese Kriegsstimmung, wenn man so will, in Paris spürbar?
Ja, und das ist etwas anders als bei den Attentaten im Januar dieses Jahres. Da kam erst später diese Kriegsrhetorik auf mit der Bezeichnung Krieg gegen den Terrorismus. Heute sprechen die Medien, die Politiker, Präsident Hollande selber, er sogar schon gestern Nacht, von Frankreich, das im Krieg sei. Und daraus erklärt sich auch das Ausrufen des Notstandes im Land mit allen entsprechenden Konsequenzen. Wir haben es gehört, öffentliche Gebäude sind geschlossen, Versammlungsverbot für die Bevölkerung in Paris. Darum auch keine spontanen Solidaritätsversammlungen auf öffentlichen Plätzen wie eben im Januar von der Bevölkerung. Wenig Menschen auf den Straßen in Paris, viel weniger als normalerweise an Samstagen. Die Regierung, die Vertreter des Staates sind in erster Linie jetzt bemüht, im Land wieder Ordnung und Sicherheit herzustellen oder zumindest das Gefühl von Sicherheit zu geben. Das ist hier in Paris deutlich zu spüren.
Und was ist mit der Bevölkerung? Lässt sich die von dieser Kriegsrhetorik anstecken? Welche Reaktionen nehmen Sie wahr?
Die Betroffenheit nehme ich anders wahr tatsächlich als im Januar. Gestern Nacht starben ja unzählige Menschen auf der Straße, in Bars, Restaurants oder eben im Konzertlokal Bataclan. Sie wurden von Selbstmordattentätern getötet, die eine möglichst große Zahl von Menschen töten wollten. Und darum ist die Betroffenheit eben anders, stärker als im Januar. Damals wurden ja Symbole angegriffen, die Redaktion Charlie Hebdo, ein Symbol der Meinungsfreiheit, oder der jüdische Supermarkt Ipach Kasher. Da wurde gezielt die jüdische Glaubensgemeinde ins Visier genommen von den Terroristen. Heute ist die Betroffenheit breiter zu spüren. Viele Menschen haben mir das auch so gesagt, dass sie sich direkt bedroht fühlten, weil wir ja alle am öffentlichen Leben teilnehmen müssen und wollen und damit in Gefahr kommen könnten.
Auffallend sind die Reaktionen der französischen Parteien, sogar der sehr rechtsgerichtete Front National, der aus der Situation Kapital schlagen könnte, äußert nur leise Kritik an der Regierung. Wie lange wird denn diese Art nationale Einheit anhalten?
Niemand kann das im Moment voraussagen, aber eben auch diese Frage stellt sich etwas anders als nach den Attentaten im Januar. Damals empfing François Hollande ja Marine Le Pen im Élysée. Der Front National war aber am großen Marsch für die Republik am 11. Januar nicht erwünscht. Heute stellen sich alle Parteien eindeutiger hinter die Regierung, beschwören die nationale Einheit der Republik. Das war bis zu einem gewissen Grad auch zu erwarten. Das ist aber nun schon die ganz große Frage, die sich sicher hier auch viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Land stellen. Ist es jetzt nicht Zeit, das verbitterte Hickhack unter den Parteien aufzugeben, unter der regierenden Linken, gegenüber der bürgerlichen Opposition, aber auch gegenüber dem Front National? Mit Krise, aus der jetzt Frankreich sich befreien muss, meine ich die wirtschaftliche Krise im Land, Spannungen, Fragen der besseren Integration von Einwanderern zum Beispiel in der Gesellschaft, reale Chancengleichheit. All diese Fragen sind nun schon wieder auf dem Tisch. Die Politik muss darauf Antworten finden in den kommenden Monaten und diese können eben schon nicht dieselben sein wie in der Vergangenheit, so die Erwartung vieler.
Vielen Dank für diese Informationen, Charles Lieber. Sie waren heute Nachmittag unterwegs in Paris und wir hören uns jetzt an, was Sie in einem Spital, wo viele, viele Menschen für die Opfer Blut spenden, für ein Bild und für eine Stimmung angetroffen haben.
Menschen aus allen Himmelsrichtungen, jeden Alters, aber auffallend viele Junge, strömen ins Spital Georges Pompidou am Samstagnachmittag. Sie wollen alle Blut spenden, auch Franck.
Comment contribuer, donner son sang, c'était pour moi le plus simple.
Blutspenden ist das Einfachste, um eine Solidarität mit den Opfern zu zeigen. Francs Spende konnte heute allerdings nicht mehr angenommen werden. Zu viele Spenderinnen.
J'ai fait 2h30 de queue. Il y a encore 60 personnes devant moi, donc je pourrais pas passer aujourd'hui.
Ich bin 2,5 Stunden angestanden. Es hatte noch 60 Personen vor mir in der Schlange. Franck kommt nächste Woche wieder. Auch dann braucht es noch viele Spender. Chantal ist mit ihrem 3-jährigen Sohn da.
C'est évident. C'est l'horreur et la peur de l'avenir.
Logisch komme ich. Das ist alles einfach ein Horror. Ich habe Angst vor der Zukunft. Sie blickt auf ihren Sohn.
Je sais pas quel avenir je vais lui laisser.
Ich weiß nicht, was sein Leben bringen wird. Das ist schrecklich.
Et c'est terrible. Je vais te laisser nulle part, mon chéri.
Dann ein paar tröstende Worte.
Je te garde avec moi.
Nein, nein, mein Sohn, ich werde immer an deiner Seite sein. Ines will trotz der immens langen Schlange Blut spenden, um zu vergessen. Sie arbeitete gestern als Hostesse im Stade de France an der Seite des Präsidenten François Hollande.
Le président s'est replacé en tribune après la mi-temps et lors de la troisième secousse, ils l'ont fait sortir réunion d'urgence et tout le monde est parti en fait.
Nach der Pause nahm der Präsident wieder auf der Tribüne Platz, dann die dritte Explosion, sofort wurden alle evakuiert.
Donc on est resté confiné et quand on a pu sortir, c'est là qu'on a vu ce qui se passait avec les hélicoptères, les GIGN etc.
Wir mussten im Stadion bleiben, als wir dann rausgehen konnten. Erst dann wurde uns bewusst, was geschehen war.
C'était l'apocalypse, clairement. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'était vraiment une situation où tout le monde avait peur et personne ne savait quoi faire finalement.
Für mich war das die Apokalypse. Ich habe so etwas noch nie gesehen in meinem Leben. Wir hatten Angst. Niemand wusste, wohin gehen. Elia, Corentin und Rémi studieren Politologie. Heute Morgen haben sie spontan beschlossen, Menschen zu mobilisieren, um Blut zu spenden. Die Verantwortlichen im Spital geben ihnen Informationsbroschüren auf den Weg und Plakate zum Aufhängen im Quartier. Rémi will das nutzen, um mit Menschen ins Gespräch zu kommen.
Donc c'est vraiment important que les gens fassent attention à leur entourage. Qu'on se parle, qu'on se communique, la solidarité, c'est la chose la plus importante.
Das Wichtigste ist nun, dass wir miteinander sprechen, dass wir für unsere Nächsten offene Ohren haben. Solidarität zeigen, das ist jetzt das Wichtigste.
Das war die Reportage von Charles Liebe aus Paris. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich zu den Anschlägen von heute Nacht bekannt und die Attentäter sollen während der Schießerei im Konzertsaal Bataclan gerufen haben, dies sei die Rache für den französischen Einsatz in Syrien. Die Wurzel des Terrors liegt also womöglich in jener Region. Bisher ist die westliche Syrienpolitik im militärischen Bereich eher zögerlich. Ich habe den Politikwissenschaftler Markus Keim von der Stiftung für Wissenschaft und Politik gefragt, gibt es da jetzt ein Umdenken?
Die Frage wird jetzt sein, was die Syrien-Konferenz am heutigen Tag und der G20-Gipfel morgen in der Türkei aus diesen Anschlägen machen werden. Weil ursprünglich sollten sich beide Treffen ja mit anderen Unterthemen der Weltpolitik beschäftigen. Aber ich glaube, sie werden sich nicht entziehen können, dass ihre Agenda hier nun ganz anders aussehen wird. Und Frankreich wird und andere Verbündete Frankreichs werden auch sicher noch einmal das Engagement der internationalen Gemeinschaft gegen den IS neu bewerten wollen und Konsequenzen daraus ziehen wollen. Nur die entscheidende Frage wird sein, sind westliche Hauptstädte bereit, ihr militärisches Engagement in Syrien und im Irak gleichermaßen zu erhöhen? Das heißt, über Luftschläge hinauszugehen, sondern gegebenenfalls Bodentruppen zu entsenden. Und nach den Erfahrungen im Irak und nach den Erfahrungen in Afghanistan sehe ich im Moment trotz der Anschläge von gestern Abend noch vergleichsweise wenig Appetit dazu. Aber das mag sich in den nächsten Tagen ändern.
Also Sie halten es für möglich, dass das Momentum diese Einstellung ändern könnte, sodass am Ende westliche Bodentruppen in Syrien, vielleicht auch in Irak denkbar wären?
Ich würde vielleicht noch nicht im Detail so weit gehen, aber ich glaube, was allen Beteiligten noch einmal klar geworden ist, sind zwei Dinge. Erstens, der IS ist kein vorübergehendes Phänomen, was wir lange geglaubt haben oder in der Öffentlichkeit suggeriert worden ist. Das sei eine kleine Terrormiliz, deren Zeit sehr schnell vorübergehen würde. Und das Zweite, was klar geworden ist, ihr Geltungsanspruch ist weit über Europa hinaus und spätestens gestern ist doch mal deutlich geworden, die Bedrohung, die für diese Gruppierung für westeuropäische Hauptstädte oder überhaupt westeuropäische Bürger, welche Bedrohung von ihr ausgeht. Und wenn man das zusammenzieht, glaube ich, ist mit einem größeren Engagement zu rechnen. Welche konkrete militärische Form das annehmen wird, das ist ja aus heutiger Sicht schwer zu beurteilen.
Und das wäre wahrscheinlich auch kaum machbar ohne das jetzige syrische Regime. Da müsste wahrscheinlich Bashar al-Assad auch sein Okay dafür geben.
Wenn wir davon ausgehen, dass es einen Konsens in der internationalen Gemeinschaft darüber gibt, IS zu bekämpfen, dann überlagert das wahrscheinlich erst einmal alle Bemühungen, den syrischen Bürgerkrieg einzuhegen, auch wenn die beiden Dinge in der Sache sehr eng miteinander verwoben sind. Nur ich glaube, dann wäre, etwas verkürzt gesagt, Präsident Assad der Gewinner der Ereignisse der jüngsten Tage, nämlich dass auf absehbare Zeit man eher darauf setzt, zu sagen, wir brauchen ihn als Partner im Kampf gegen den IS. Und dem Kampf gegen den IS werden alle anderen Dinge vielleicht nicht untergeordnet, aber sie werden zeitlich nachgeordnet werden.
Der französische Präsident François Hollande spricht von Krieg. Das heißt, er könnte im Grunde das Militärbündnis NATO um Hilfe rufen, wie es nach 9-11 geschehen ist. Ist dieser Schritt realistisch?
Den Präzedenzfall haben Sie angesprochen, nämlich die Anschläge des 11. September 2001. Denen in diesem Entschluss damals Artikel 5 zu aktivieren, ist dann ja vergleichsweise wenig gefolgt. Die NATO hat dann in der direkten Operation in Afghanistan erst gar keine Rolle gespielt und erst nachdem der Sieg errungen war. Also die konkrete militärische Konsequenz, die aus diesem Artikel 5 erfolgt ist, war begrenzt. Nur gleichzeitig wird die Einsicht aller Beteiligten eher stärken, dass militärisches Handeln über kurz oder lang unabweisbar sein wird, um den IS als politische und ja auch territoriale Größe im Nahen und Mittleren Osten zu besiegen.
Das sagt Markus Keim von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Wir haben ihn telefonisch an einer Konferenz erwischt und hatten daher nicht die beste Tonqualität. Entschuldigung dafür. Dass auch andere westliche Hauptstädte seit heute Nacht in Alarmbereitschaft sind, das liegt auf der Hand. Und besonders interessant ist Berlin. Immerhin war eines der Anschlagsziele in Paris just jenes Fußballstadion, in dem gerade ein Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und Deutschland lief. Deutschland-Korrespondent Peter Vögeli, wie sieht denn die deutsche Regierung die Bedrohungslage?
Innenminister de Maizière hat sich vor etwa 90 Minuten in Berlin geäußert und er sagte:
Auch Deutschland steht unverändert stark im Fadenkreuz des internationalen Terrorismus.
Die Konsequenzen sind, Deutschland hat Maßnahmen ergriffen, die islamistische Szene in Deutschland wird überwacht, aber auch die deutsche rechtsextreme Szene. Grenzkontrollen werden auf Wunsch Frankreichs verschärft, besonders Bahnhöfe, Flughäfen. Und de Maizière hat auch gesagt, ein vorbereitetes Szenario würde ausgelöst, was immer das heißt. Unvergessen ist ja, dass die Terroristen von 9/11 zuvor in Hamburg gewesen waren. Und sie haben es gesagt, Deutschland fühlt sich angesprochen, denn ein Anschlag fand gestern in unmittelbarer Umgebung des Freundschaftsspieles Frankreich-Deutschland statt. Auch wenn Innenminister de Maizière gesagt hat, bewiesen sei ein Zusammenhang bislang noch nicht.
Offenbar haben die Deutschen letzte Woche einen Mann aus Montenegro verhaftet, der laut seinem Navi nach Frankreich reisen wollte. Das lässt aufhorchen. Was weiß man darüber?
Nicht viel mehr. Es wurde, wie gesagt, ein Mann verhaftet bei der Einreise nach Bayern. Er hatte sehr viele Waffen, gefährliche Waffen, hieß es. Und auf seinem GPS war eine Adresse in Paris eingegeben. Das wird so interpretiert in Deutschland, es besteht ein Bezug zu Frankreich, aber man wisse noch nicht, ob es einen Bezug zu den Anschlägen von gestern gäbe.
Deutschland hat in letzter Zeit besonders viele Flüchtlinge aufgenommen, viele aus Syrien. Stehen diese Menschen jetzt unter generellem Terrorverdacht?
Nein, das tun sie nicht, aber Innenminister de Maizière hat einen Zusammenhang auch nicht komplett ausgeschlossen.
Ich habe aber die dringende Bitte, das jetzt nicht vorschnell irgendein Bogen zur Debatte um das Thema Flüchtlinge geschlagen wird.
Denn es wurde ein Ausweis eines Syrers gestern in Paris gefunden, in der Nähe eines Anschlagsortes. Und die deutsche Regierung musste vorgestern zugeben, dass sie nicht weiß, wer und wie viele Flüchtlinge in Deutschland sind. Zehntausende sind in Deutschland untergetaucht, sind zum Beispiel bei Verwandten. Sie sind nicht registriert. Das beunruhigt Deutschland sehr. Und dazu kommt, die Bundespolizei hat schon jetzt 500.000 Überstunden, ist also sehr belastet. Was aber gestern auch bekannt wurde, noch vor dem Attentat, ist, dass die Kriminalität unter Flüchtlingen nicht größer ist als unter Deutschen. Und ich war vor einiger Zeit bei einer Registrierungsstelle in Bayern. Dort wurden alle jungen Männer sicherheitsmäßig gecheckt und kaum einer ist in den Maschen hängen geblieben. Viele, die hängen geblieben sind, also besser gesagt, die wenigen, die hängen geblieben sind, das waren Flüchtlinge, die zum zweiten Mal nach Deutschland kamen. Aber trotzdem, es ist natürlich sehr viel einfacher zurzeit, als Terrorist unbemerkt nach Deutschland einzureisen.
Vielen Dank für den Moment nach Berlin zu Peter Vögeli. Auch die offizielle Schweiz reagiert auf die Terrorserie in Paris. Sie verurteile die Anschläge in aller Schärfe, sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Und die Sicherheitskräfte in der Schweiz sind in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt worden. Gaudenz Wacker.
Abscheuliche, menschenverachtende Attacken seien es, Angriffe auf die Grundwerte unserer Gesellschaft, sagte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga heute vor den Bundeshausmedien.
Ich bin zutiefst schockiert. Ich bin traurig, aber auch wütend über diese abscheulichen Attacken, die gestern Abend Paris, Europa und die ganze Welt erschüttert haben.
Nach jetzigem Kenntnisstand seien keine Schweizerinnen und Schweizer unter den Opfern. Gleichzeitig wurden Bundespolizei, Nachrichtendienst, Grenzwache und Kantonspolizeien in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt, erklärt die Direktorin des Bundesamts für Polizei, FEDPOL, Nicoletta Della Valle.
Wir haben beschlossen, gemeinsam mit dem Grenzwachkorps, dass wir punktuell die Grenzkontrollen an der Grenze intensivieren.
Überdies patrouillieren seit heute vermehrt Polizisten in großen Bahnhöfen oder Zügen, erklärt der Präsident der kantonalen Polizeidirektoren Stefan Blättler.
Es geht darum, Sicherheit zu vermitteln, Präsenz zu zeigen und der Bevölkerung zu zeigen, die Polizei als Sicherheitsorganisation macht alles Mögliche, um diese Sicherheit im Land zu gewährleisten.
Dazu gehört auch, dass Polizisten diplomatische Gebäude von Frankreich in der Schweiz nun verstärkt schützen. Verteidigungsminister Ueli Mauro äußert seine Bestürzung über die Attentate und er hält fest:
Ganz so unerwartet kommt es nicht. Wir warnen seit Monaten davor, dass die Terrorgefahr in Europa generell höher geworden ist. Und es wird wohl weiter mit solchen Anschlägen zu rechnen sein. Nicht unmittelbar heute oder morgen, aber die Gefahr ist gestiegen.
Die größte Bedrohung gehe von Personen aus, die nach Europa eingereist sind, ohne dass sie registriert wurden. Denn
solche Anschläge wie Paris könnten Nachahmer finden. Und die sogenannten Schläfer, also eben Leute, die sich mit diesem Gedanken gut auseinandersetzen und unter uns leben, sind die größte Gefahr, weil es kaum Hinweise gibt auf diese Personen.
Sicherheit sei das höchste Gut, sagt Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Und auf die Frage, ob man dafür ein Stück weit Freiheit aufgeben müsse, antwortet sie:
Ich muss Ihnen sagen, in diesem Moment ist Sicherheit an oberster Stelle. Selbstverständlich stellen sich dann auch Fragen der Grundfreiheiten, aber wenn das passiert, dann müssen wir mit aller Entschiedenheit sagen, wir müssen alles dafür tun, um hier die Risiken so tief wie möglich zu halten. Wir wissen, dass es keine hundertprozentige Sicherheit gibt, aber Sicherheit ist etwas vom Wichtigsten, das wir brauchen.
Nach der Terrornacht in Paris nimmt die Schweiz heute Anteil. Die Schockwellen des Terrors haben auch hier ihre Folgen.
Gaudenz Wagard berichtet und macht den Schlusspunkt dieser Sendung. Die SF-Nachrichten berichten weiterhin über aktuelle Entwicklungen. Informationen gibt es auch auf sf.ch/news. Und im Info3-Studio waren heute Andreas Freudig und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.